HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Hallo, Scheiße Ruth. Ich studiere im Goethe-Institut.
Dass so viele Frauen studieren und dann auch berufstätig sind, gehört in Oman zu den gravierendsten Veränderungen der letzten Jahrzehnte.
Oman hat einige traditionelle Seiten, aber auch moderne. Im Vergleich mit vielen anderen arabischen Staaten ist die Stellung der Frau im Oman besser. Wir sind viel offener.
Sultan Qaboos hat den Oman aus der Armut in die Moderne geführt. Mit seinem Tod geht eine Ära zu Ende und an seinen Nachfolger Sultan Haitham knüpfen die Omaner große Erwartungen.
Unser Staatsapparat ist sehr groß. Das ist eins der größten Probleme. Zwischen 70% und 75% unserer gesamten Öleinnahmen gehen in die Gehälter für die Beamten.
Als ich mit der Ausbildung fertig war, haben mir die 10 besten Arbeitgeber in Oman eine Stelle angeboten. Heute ist das Verhältnis völlig anders. Es gibt eine Stelle und 1000 Bewerber wetteifern um den Job.
Lange galt Oman als sehr rückständig im Vergleich zum Rest der arabischen Welt. Während zum Beispiel Kuwait und Katar sich bereits rasant entwickelten, gab es in Oman kaum Schulen. Strom und fließend Wasser waren selten. Selbst in der Hauptstadt Maskat gab es nur wenige asphaltierte Straßen. Vom Ruhm der Antike war nichts geblieben. Das sollte sich unter Sultan Qaboos ändern. In den 5 Jahrzehnten seiner Macht entstand eine moderne Infrastruktur, ein Bildungs- und Gesundheitssystem. Die Rechte der Frauen wurden gestärkt. Der ursprüngliche Charakter seines Sultanats blieb aber erhalten, fast so, als sei die Zeit stehen geblieben. Das macht Oman neben seiner vielfältigen Landschaft zum attraktiven Reiseziel, beworben als das Reich von 1001 Nacht, das Land zwischen Orient und Okzident, zwischen Mittelalter und Moderne. Ohne Wolkenkratzer und Freizeitparks, dafür mit Bergen, Stränden und Wüsten. Auch unsere Korrespondentin Anne Almeling ist fasziniert, reist immer wieder in das Sultanat und hat auch einige Zeit dort gelebt. Sie begleitet uns heute in HR2 der Tag Weltreise durch Oman. So groß wie Deutschland leben in dem Sultanat nur rund 5 Millionen Einwohner. Da ist also einfach viel Platz für Sehenswertes, was im Moment wegen der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes und geschlossener Flughäfen aber nicht touristisch erkundet werden kann. Anne Almeling hat sich aber zu unserem Glück kurz vor der Corona-Hochzeit auf ihrer letzten Reise nach Oman im Februar dieses Jahres mal wieder beeindrucken lassen und lässt uns teilhaben.
Kilometerlange Strände, weite Wüste, tiefe Bergschluchten. Oman ist für seine spektakuläre Landschaft berühmt. Mitten in der Hauptstadt Maskat im Nationalmuseum nimmt ein Film die Besucher mit auf eine Reise. Ein virtueller Vorgeschmack auf das, was sie in den Tagen danach erwartet. Eine Touristin aus Deutschland hat sich im Februar einer Gruppenreise angeschlossen.
Weil mir so viele Freunde gesagt haben, da müsste ich unbedingt hin, weil es so schön ist.
Das neue Nationalmuseum in Maskat bietet einen Überblick über die Geschichte des Sultanats. Es ist ein großes, aber schlichtes Gebäude. Wie so viele Straßen, Hotels und Einkaufszentren wurde es erst vor kurzem gebaut. Lange gehörte Oman zu den rückständigsten Ländern der arabischen Welt. Erst Sultan Qaboos, der 5 Jahrzehnte an der Macht war und im Januar starb, hat das Land aus einer Art Dornröschenschlaf erweckt.
Natürlich hat sich das Land verändert im Laufe der letzten 30, 40 Jahre. Aber glücklicherweise überwiegend im positiven Sinne. Aber was eigentlich das Überwältigende ist, ist, dass die Herzlichkeit und Offenheit der Leute hier doch immer wieder überwältigend ist. Wenn man andere Länder außen herum kennt, wie den Jemen zum Beispiel oder die Emirate, das ist doch hier eine ganz andere Offenheit, als wir es sonst auf der arabischen Halbinsel finden.
Sagt Eckhard Meinka. Der Reiseleiter aus Würzburg besucht Oman seit fast 30 Jahren regelmäßig, zuletzt im Februar. Wenn er in Maskat mit Gruppen unterwegs ist, zeigt er den Gästen nicht nur das Nationalmuseum, den Palast des Sultans und den Hafen, sondern auch den kleinen Souk. In kleinen Geschäften und einer Passage, die vor der Sonne schützt, bieten die Händler ihre Waren an. Weihrauch aus dem Süden des Landes, traditionelle Tücher aus Indien, Schmuck aus Ostafrika. Die Waren haben hier fast überall Preisschilder. Gehandelt wird nur selten. Mit ihrem Angebot richten sich die Verkäufer vor allem an Touristen. Daniel und Nathalie schlendern über den Markt, nehmen Abschied von Oman. 2 Wochen waren sie unterwegs. In den Bergen, in der Wüste, am Meer. Auch zum Tauchen.
Also die Korallen sind halt sehr gut intakt. Also wir haben eigentlich gar keine kaputte Koralle gesehen. Und man kann quasi von der kleinen Nacktschnecke bis zum Walhai alles sehen.
Anders als die benachbarten Vereinigten Arabischen Emirate setzt Oman nicht auf Massentourismus und Wolkenkratzer. Das Sultanat will seine Tradition bewahren, wirbt für gehobenen Tourismus und Luxushotels. Daniel und Nathalie haben eine günstigere Variante gewählt. Sie waren mit dem Mietwagen unterwegs und haben sich ihr Nachtquartier spontan gesucht.
Was definitiv hilft, ist, dass man im Oman überall campen darf, kostenlos. Und das funktioniert auch gut, das machen die Einheimischen auch sehr viel. Und ja, also wenn man ein bisschen sucht, auch wenn man einheimische Restaurants oder so besucht, die sind auch nicht sehr teuer. Da kann man gut für, ich weiß nicht, 8 € oder so für 2 Essen und Getränke. Also das geht dann schon auch.
Eindrücke aus dem Reiseland Oman. Anne Almeling ist zuletzt im Februar durch Oman gereist und ich begrüße Sie jetzt im ARD-Studio in Kairo, das neben 14 anderen Ländern auch für Oman zuständig ist. Frau Almeling, als Sie in Oman waren, gab es ja noch keine Reisebeschränkungen wie jetzt. War Corona da im Februar schon ein Thema?
Ja, ich war Mitte Februar da und da wurde schon gesprochen über Corona in Oman. Also das Sultanat, das liegt ja ganz im Südosten der arabischen Halbinsel und hat enge Verbindungen auch nach Asien. Und deshalb ging es im Februar vor allem um die Frage, wie wird sich die Krise auf den Handel auswirken? Wie wird sie sich auf den Flugverkehr auswirken? Aber da hat eben auch im Oman eigentlich niemand geahnt, dass es so heftig kommen würde. Also, dass es so viele Einschränkungen geben würde im Alltag, aber eben auch so schwerwiegende Folgen für den Tourismus und für die Wirtschaft insgesamt.
Schauen wir uns diesen Tourismus zu normalen Zeiten noch etwas genauer an. Oman ist ja ein sehr vielfältiges Reiseland. Das klang schon an. Nahezu alles ist möglich. Wo liegt denn der Schwerpunkt? Eher Low-Budget oder Luxusreisen?
Also das Sultanat selber oder die Strategie des Sultanats ist vor allem auf den gehobenen Tourismus zu setzen. Also eher Luxusreisen als Low-Budget. Es gibt eine ganze Reihe von 5-Sterne-Hotels, teilweise auch in atemberaubender Landschaft. Und damit will Oman sich absetzen vom Massentourismus. Also zum Beispiel von den Emiraten, die ja benachbart sind. Low Budget ist auch möglich, das ist aber nicht ganz einfach, weil es gar keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt zum Beispiel. Also man braucht in jedem Fall ein Auto. Viele mieten sich auch gleich einen Geländewagen, um dann Offroad oder eben in die Wüste fahren zu können.
Aber das ist mit dem Low dann schnell erledigt, genau.
Und für die Wüste braucht man außerdem auch jemanden, der sich auskennt. Das heißt, da zahlt man dann auch nochmal drauf. Aber es wurde ja schon auch angesprochen, im Oman ist es erlaubt, wild zu zelten. Da gibt es wirklich tolle Orte. Das Land hat 1700 Kilometer Küste und da sind einige wunderschöne Strände dabei.
Also Individualtourismus ist in normalen Zeiten möglich. Das Berichtsgebiet des ARD-Studios Kairo umfasst ja 15 Länder von Libyen bis Oman, von Nordirak bis Südsudan, also wirklich riesig. Das Sultanat Oman grenzt an den Jemen, aber auch an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Alle gehören zu ihrem Berichtsgebiet. Was unterscheidet denn Oman von diesen anderen Golfstaaten?
Ziemlich viel. Also das Land ist vor allem erstmal größer als die anderen Golfstaaten, an die wir normalerweise denken, also Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Oman ist ungefähr so groß wie Westdeutschland, wobei eben der größte Teil des Landes Wüste ist. Aber auch die einheimische Bevölkerung ist viel größer als in den anderen Golfstaaten, jetzt mal abgesehen von Saudi-Arabien. Und das heißt, man kann den Omanern auch wirklich begegnen, also im Restaurant oder im Café oder am Strand beim Spazierengehen, beim Shopping sogar auch. Also man kommt auch mal mit ihnen ins Gespräch, wenn man auf Reisen ist. Und das ist schon mal ganz anders als in Katar oder in den Emiraten. Und dazu kommt, dass Oman auch weniger Öl hat als die meisten anderen Golfstaaten. Und deshalb ist dieser ursprüngliche Charakter des Sultanats erhalten geblieben, weil es keinen richtigen Bauboom gab, so wie in Dubai oder Abu Dhabi, weil es eben keine Wolkenkratzer gibt und keinen Massentourismus.
Und was macht den Reiz der Landschaft aus? Wir haben ja schon ein bisschen gehört, es ist sehr vielfältig. Was finden Sie da besonders beeindruckend?
Ja, die Natur ist wirklich atemberaubend. Erst in Oman bin ich eigentlich zu einem Naturfan geworden. Erstmal das Meer, also Oman wird ja umschlossen vom Indischen Ozean, vom Golf von Oman, vom Persischen Golf, hat eine irre lange Küste. Dann gibt es Berge bis zu 3000 Metern hoch, es gibt die Wüste und aber auch diese tropischen Gebiete im Süden des Landes. Da wachsen dann auch die Weihrauchbäume, für die Oman so berühmt ist. Und gleichzeitig gibt's aber eben auch eine sehr moderne Infrastruktur, also hervorragende Straßen. Viele wurden erst in den vergangenen Jahren gebaut. Man kann sich sehr gut bewegen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist.
Moderne Straßen, ja, die gibt es, aber gleichzeitig wird von Oman immer als das Land zwischen Mittelalter und Moderne gesprochen. Wie wirkt sich das denn auf das Straßenbild aus? Was sieht und spürt man im Umgang mit den Leuten dort von der Tradition oder auch von der Moderne?
Also die Städte, vor allem die Hauptstadt, die sind ziemlich modern. Das heißt, das ähnelt durchaus auch anderen modernen Städten auf der arabischen Halbinsel. An eine Sache musste ich mich erstmal gewöhnen, dass die Straßen eben vor allem für Autos da sind und eigentlich wirklich auch nur für Autos. Es gibt keine Fußwege oder Fußgängerzonen oder Radwege. Das liegt einfach am Klima. Also in den Sommermonaten, da steigen die Temperaturen auf 40 bis 50 Grad und wochenlang kühlt es dann auch gar nicht mehr ab. Plus hohe Luftfeuchtigkeit, das ist also wirklich anstrengend. Und im Landesinneren, da kann man durchaus auch sehen, dass viele Menschen noch an diese Lebensart unter wirklich dramatischen klimatischen Bedingungen gewohnt sind. Also die durchaus noch ihre Zelte haben, sich da abends auch versuchen abzukühlen. Davon bekommt man auch heute noch was mit, weniger in den großen Städten, aber eben im Landesinneren.
Und ist da die Kleidung auch dementsprechend?
Die Kleidung fällt besonders auf, weil die Männer durchgehend eigentlich dieses lange weiße Gewand tragen, die Dishdasha, und die Frauen in der Regel die Abaya tragen, also die traditionellen Gewänder. Das ist offenbar auch eine Idee gewesen des ehemaligen Sultans, der damit auch die Unterschiede zwischen den Stämmen ausgleichen wollte, weil Oman sich ja zusammensetzt, die Bevölkerung aus sehr vielen unterschiedlichen Stämmen, die sich früher auch mal bekämpft haben und stark bekämpft haben. Und diese formelle Kleidung, die ist sehr verbreitet im öffentlichen Leben. Wenn es dann um Fußballspielen am Strand geht, dann tragen die Omaner natürlich auch Sportkleidung.
Unsere Ornamente, Frau Almeling, unsere literarischen Schmuckstücke in der HR2 der Tag Weltreise stammen heute von Ibn Battuta, der muslimische Rechtsgelehrte und Autor des vermeintlich autobiografischen Reiseberichtes aus dem 14. Jahrhundert, schildert darin seine Pilgerfahrt nach Mekka und seine anschließende Reise durch die gesamte islamische Welt und darüber hinaus. Seine Reise führte ihn auch durch Oman. Welche Rolle spielen seine Berichte in Oman heute noch?
Also Ibn Battuta gilt in der gesamten arabischen Welt als Inbegriff des Reisenden. Wenn jemand viel reist oder viel unterwegs ist, dann wird er ganz schnell Ibn Battuta genannt, also Sohn des Battuta, oder Bint Battuta, also Tochter des Battuta. Und in Dubai zum Beispiel ist auch eine Shopping Mall nach ihm benannt, also mit verschiedenen Gebäudenteilen, die im Stil verschiedener islamischer Länder geschmückt sind, im marokkanischen Stil, iranischen Stil, syrischen Stil zum Beispiel, eben entsprechend dieser Reiseroute des Ibn Battuta.
Anne Almeling im ARD-Studio in Kairo bleibt uns weiter zugeschaltet. Vielen Dank bis hierhin. Blättern wir mal rein. Seine Reise führt Ibn Battuta auch zu einer vor der Küste Omans liegenden Insel.
Wir kamen zur Insel Masira, der Heimat des Kapitäns des Schiffes, auf dem wir reisten. Es ist eine große Insel, die ihren Bewohnern keine andere Nahrung bietet als Fisch. Wir gingen nicht an Land, weil die Anlegestelle zu weit von der Küste entfernt war. Außerdem bekam ich eine Abscheu vor den Menschen, als ich sah, dass sie Vögel verspeisen, ohne sie durch Kehlschnitt vorschriftsmäßig zu schlachten. Wir blieben einen Tag dort, während der Kapitän an Land ging, um sein Haus aufzusuchen, und später zurückkam. Wir fuhren noch einen Tag und eine Nacht weiter, bevor wir die Anlegestelle eines größeren Dorfs namens Sur erreichten, das unmittelbar an der Küste liegt. Von hier aus sahen wir schon am Fuß eines Berges die Stadt Kalhat, die uns sehr nahe schien. Wir kamen im Hafen um die Mittagszeit oder früher an, und als wir die Stadt bemerkten, wollte ich mich zu Fuß aufmachen und die Nacht in ihr verbringen, denn die Gesellschaft der Seeleute war mir lästig geworden. Ich erkundigte mich nach dem Weg und erfuhr, dass ich die Stadt noch um das Nachmittagsgebet erreichen könnte. Ich mietete mir einen der Matrosen, der mir den Weg zeigen sollte, und nahm Hidre mit, den Inder, von dem ich schon gesprochen habe. Meine anderen Gefährten und mein ganzes Hab und Gut ließ ich auf dem Schiff zurück, denn es sollte mich dort am nächsten Morgen wieder aufnehmen. Ich nahm nur einige Stücke meiner Kleidung, die ich dem Führer gab, damit er mir die Mühe des Tragens abnehme, und eine Lanze mit, die ich selbst trug.
Wir folgen später noch einmal der Reisebeschreibung von Ibn Battuta aus dem 14. Jahrhundert. Eine Frau kommt darin nicht vor. Bei uns ist das anders. HR2 der Tag auf Weltreise in Oman. Vor genau einem Jahr gewann die omanische Autorin Shoha El-Hathi den britischen Literaturpreis Man Booker International. Damit ging die Auszeichnung erstmals an eine auf Arabisch schreibende Schriftstellerin. Eine kleine Sensation. Denn nur wenige arabische Bücher werden überhaupt ins Englische übersetzt, ins Deutsche noch weniger, auch das von El-Hathi nicht. Anne Almeling hat die omanische Autorin in ihrer Heimat getroffen.
Shoha El-Hathi empfängt ihre Gäste mit einer Schale Datteln, gießt arabischen Kaffee in winzige Pappbecher. Eine gute halbe Stunde hat sie sich Zeit genommen an diesem Tag im Februar. Danach will sie weiterarbeiten in ihrem kleinen Büro in der Sultan Qaboos Universität in Maskat. An der Pinnwand hinter ihrem Schreibtisch hängt eine Postkarte aus dem fernen Edinburgh, der Stadt, in der sie begann, ihren Roman Himmelskörper zu schreiben, über das Leben einer Familie im Sultanat Oman und deren Umgang mit den rasanten Veränderungen im Land während der vergangenen Jahrzehnte.
Es gibt ein Sprichwort, das lautet, wir können ein Gebäude besser aus der Ferne sehen als aus der Nähe. Daher muss man sich manchmal von seiner Umgebung entfernen, an die man sich gewöhnt hat, um sie deutlicher zu sehen und klarer darüber denken zu können. Genau so ist es mir ergangen.
Für ihre Doktorarbeit in klassischer arabischer Dichtung war Shoha El-Hathi vor gut 10 Jahren mit ihrem Mann und ihrer damals gerade 8 Monate alten Tochter nach Schottland gezogen. Die Universität Edinburgh hat einen besonders guten Ruf in Islam- und Nahoststudien. Das zog die junge Akademikerin an.
Am frühen Morgen habe ich auf Englisch an meiner Promotion gearbeitet, was überhaupt nicht leicht für mich war. Das Land war neu für mich. In den ersten Monaten war es nicht einfach, Freunde zu finden oder Bekannte zu haben. Daher fühlte ich mich einsam. Aber abends, wenn meine Tochter eingeschlafen war und ich anfing, an meinem Roman zu schreiben, hatte ich das Gefühl, in meine eigene Welt einzutauchen. Diese Welt, die ich mir in meiner Fantasie hervorrufe, bewirkt die Ausgeglichenheit in meinem Leben.
So entstand der Roman Himmelskörper, ein Buch, das Einblick gewährt in die Kultur und Geschichte des Sultanats Oman. Shoha El-Hathi erzählt von 3 Generationen einer Familie im 20. Jahrhundert, die den Wandel ihres Landes miterleben. Von einer traditionellen Stammesgesellschaft, in der Sklaven gehalten werden, zu einem modernen Ölstaat. Al-Hathis Figuren, vor allem die Frauen, haben auf ganz unterschiedliche Weise mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu kämpfen. Um sie authentisch zu beschreiben, verbrachte Shoha El-Hathi viel Zeit mit der Recherche, in der Bibliothek, vor allem aber im Gespräch mit älteren Menschen. Sie liebe es, deren Geschichten zu lauschen, sagt Shoha El-Hathi. Einen Teil dieses Wandels hat die heute 41-jährige Schriftstellerin und Hochschullehrerin selbst miterlebt.
Als die Sultan Qaboos Universität in den 80er Jahren eröffnet wurde, zögerten einige Familien, ihre Töchter dorthin zu schicken. Denn die Universität liegt in der Hauptstadt Maskat und die Töchter müssen in einem Studentenheim übernachten. Ein paar Jahre später, in den 90er Jahren, war es schon ganz normal, dass alle Mädchen zur Uni gehen können. Und im 21. Jahrhundert ist es völlig selbstverständlich, dass die Studentinnen im Ausland studieren und Stipendien für Australien, Großbritannien und die USA bekommen. Für die meisten Familien ist das eine ganz normale Sache. Das heißt, die Veränderungen auf dem Gebiet der Bildung der Frauen sind sehr schnell gegangen.
Shoha El-Hathi hat davon profitiert. Sie hat eine hervorragende Ausbildung, schreibt Bücher und arbeitet als Dozentin für arabische Literatur an der bedeutendsten Hochschule des Landes.
Oman hat einige traditionelle Seiten, aber auch moderne. Im Vergleich mit vielen anderen arabischen Staaten, die ich bereist und in denen ich Freunde habe, ist die Stellung der Frau im Oman besser. Wir sind viel offener, auch wenn es nach außen so scheint, als seien wir konservativer. Das Äußere hat mit der Kultur des Landes zu tun. Es bedeutet aber nicht, dass unsere Grundhaltung oder unser Denken so ist.
Mit ihrem Roman Himmelskörper ist Joha El-Hathi eine kleine Sensation gelungen. Im vergangenen Jahr wurde sie zusammen mit ihrer Übersetzerin mit dem britischen Literaturpreis Man Booker International ausgezeichnet. Damit ging der Preis zum ersten Mal in die arabische Welt und noch dazu an eine Frau. Diese Art von Aufmerksamkeit, findet Joha El-Hathi, könne ihr Land gut gebrauchen.
Der Oman ist sehr reich an Kultur. Unser Problem besteht nicht darin, dass wir keine Schriftsteller und Künstler hätten, sondern im Marketing. Wir sind nicht in der Lage, die Werke und Errungenschaften unserer Schriftsteller und Künstler hervorzuheben.
Das klingt beeindruckend, was Joha El-Hathi, die omanische Autorin, erzählt. Anne Almeling, ARD-Korrespondentin in Kairo und damit auch zuständig für Oman. Wir haben gehört in Ihrem Bericht von dem Familienleben in der Literatur von Joha El-Hathi. Und Sie haben selbst eine Zeit in einer omanischen Familie gelebt. Welche Rolle wird den Frauen denn in der Familie zugedacht? Wie haben Sie es selbst miterleben dürfen?
Also das ist schon noch eine eher traditionelle Rolle. Also die Frauen kümmern sich um die Kinder, sie sind verantwortlich für das Leben, das sich im Haus abspielt. Das ist die eine Seite. Viele Frauen sind aber auch gleichzeitig berufstätig, also arbeiten für den Staat oder als Unternehmerin oder als Angestellte für eine Firma, eben wie Joha El-Hathi auch. Die kümmert sich ja auch um Familie und gleichzeitig ist sie Hochschulprofessorin. Aber diese Doppelrolle, die ist schon eher weiblich im Oman. Also ich habe jetzt keinen Mann getroffen, der sich nach der Arbeit an den Herd stellt und kocht. Aber der Einkauf im Supermarkt, der wird fast ausschließlich von Männern erledigt. Also das ist mir richtig aufgefallen in Oman, wenn ich dann als einzige Frau im Supermarkt unterwegs war.
Das heißt, es ist nicht automatisch die Vereinbarkeit jetzt nur eine Sache der Frau, aber doch überwiegend, so klingt es. Wie sieht es denn aus mit den Vorstellungen von Bildung und Ausbildung der Töchter zum Beispiel?
Die wurde besonders gefördert in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist ja auffällig in Oman. Also Sultan Qaboos, der war ja fast 5 Jahrzehnte an der Macht und ist im Januar gestorben. Der hat vor allem die Bildung der Frauen gefördert. Auch weil er wusste, dass gut ausgebildete Frauen weniger Kinder bekommen. Also um das Bevölkerungswachstum zu verlangsamen. Also ja, viele Omaner, die jetzt so um die 50 Jahre alt sind, die haben 10 Geschwister und sind dann, wenn sie ein enges Familientreffen haben, gerne mal 120 Leute. Und da wollte der Sultan durchaus gegensteuern. Er hat also die Frauen gefördert und an der staatlichen Sultan Qaboos Universität, da gibt es sozusagen eine Männerquote. Also die Frauen haben in der Regel die besseren Noten, aber 50% der Studierenden müssen junge Männer sein.
Weil die sonst gar nicht auftauchen. Also muss man eine Männerquote einführen, auch eine interessante Lösung. Aber wenn die Frauen so gut gebildet sind, Frau Almeling, schlägt sich das denn auch in den verantwortlichen Ebenen nieder? Also vielleicht sogar in einer absoluten Monarchie in der Familie des Sultans oder in der Führung des Staates?
Also die Frauen spielen auch in der Politik eine Rolle, teilweise auch eine einflussreiche, aber das öffentliche Leben wird schon eher von Männern dominiert. Zurzeit gibt es ungefähr 30 Ministerien in Oman, 3 davon werden von Frauen geführt, da ist also durchaus noch Luft nach oben. Aber man darf eben wirklich auch nicht vergessen, Oman ist eine absolute Monarchie und der Sultan selbst, der ist nicht nur Staatsoberhaupt, sondern auch Premierminister, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Verteidigungsminister, Finanzminister und Außenminister. Also die Macht liegt eindeutig beim Sultan und der ist nun mal männlich.
Und darüber sprechen wir später nochmal ausführlich. Bleiben wir noch einen kleinen Moment bei den Frauen. Gibt es denn besondere Kleiderregeln aus religiösen oder kulturellen Gründen für die Frauen?
Also besondere nicht, die sind eher so wie auf der arabischen Halbinsel kulturell üblich. Das heißt, die Frauen tragen sehr viel eben im öffentlichen Leben die Abaya, also diesen langen schwarzen Umhang, der oft sehr elegant auch getragen wird. Ich habe oft den Eindruck, dass die jungen Frauen dadurch manchmal besonders wie Gazellen wirken. Also wirklich ganz zierlich sind sie oft gebaut, unterwegs mit diesem schwarzen Mantel, der ihre Silhouette dann betont und oft mit gutem, reichen Schmuck bestückt sozusagen. Mhm. Aus religiösen Gründen spielt das keine große Rolle. Also die Frauen entscheiden sich entweder für das Kopftuch oder nicht. Wie viel Religion da tatsächlich mitspielt, wie viel kulturelle Erwartung, wie viel Tradition, das ist natürlich im Einzelfall sehr schwer zu beurteilen.
Also ist die Stellung der Frau ganz offensichtlich besser als in manch anderen arabischen Staaten. Oman ist weltoffener. Sie sind ja regelmäßig in Oman unterwegs, zuletzt eben im Februar. Davon profitieren wir heute. Sie haben auch zeitweise dort gelebt. Was fasziniert Sie denn persönlich? Was zieht Sie an?
Also natürlich die Menschen erstmal, diese Gastfreundschaft, die Neugierde meiner Gastfamilie und gleichzeitig so ihre Offenheit. Also ich war 2011 der erste Ausländer oder die erste Ausländerin, die das Haus dieser Familie betreten hat, um dann einige Wochen dort zu wohnen. Und diese Familie hat mich so willkommen geheißen und so umsorgt und mir so viel gezeigt. Und wir haben sehr, sehr viel gelacht. Das war einfach toll. Und das kann man an ganz vielen Orten in Oman erleben. Also vor allem diese Offenheit für Fremde und diese Entspanntheit. Also das muss man nämlich auch sagen, dass Oman ja anders als viele Länder in der Region seit fast 50 Jahren Frieden erlebt hat. Und das ist schon auch was ganz Besonderes, dass auch mit dem, wie soll ich sagen, mit dieser Offenheit und Ausgeglichenheit seiner Bewohner zu tun hat.
Und ist das denn auch als Frau unproblematisch zu reisen? Sie sind ja auch in anderen Ländern der arabischen Welt unterwegs. Ist es dort überall unproblematisch?
Überall unproblematisch nicht, aber gerade in Oman kann man sich problemlos als Frau bewegen, unterwegs sein, alleine unterwegs sein. Das ist nicht üblich in den arabischen Ländern, dass Frauen alleine reisen, in den meisten zumindest nicht. Aber oft bekommt man dadurch auch eine ganz besondere Hilfsbereitschaft. Also manche wundern sich, finden das ungewöhnlich. Aber ich habe oft eher sehr positive Erfahrungen gemacht, dass mir geholfen wurde, dass mir Tipps gegeben wurden. Und das aber auf sehr, also gerade in Oman, auf wirklich sehr unaufdringliche Weise.
Vielen Dank, Anne Almeling aus dem Studio Kairo. Wir hören gleich noch mehr von Ihnen. Wenden wir uns nochmal dem aus Marokko stammenden Ibn Battuta zu, der seine Reise nach Oman im 14. Jahrhundert angetreten ist. Und das war ein Abenteuer, glaubt man seinem mutmaßlichen Reisebericht, herausgegeben und übersetzt von Horst-Jürgen Grün. An der Ostspitze Omans hat sein Schiff angelegt und er will nun von einem Kundigen begleitet und geführt die Umgebung kennenlernen, ist allerdings misstrauisch.
Gegen Abend wollte uns der Führer zum Meer führen, an dem aber kein Weg entlang lief, denn das Ufer war felsig. Er wollte, dass wir uns zwischen den Felsen verliefen, damit er sich mit dem Kleiderbündel davonstehlen könne. Aber ich sagte zu ihm, wir gehen nur auf dem Weg, auf dem wir uns jetzt befinden. Und da waren wir noch etwa eine Meile von der Küste entfernt. Als es dunkel geworden war, sagte er zu uns, die Stadt ist jetzt nahe. Los, gehen wir, damit wir die Nacht bis zum Morgen außerhalb der Stadt verbringen können. Ich hatte aber Angst, dass uns auf der Straße jemand angreifen könne und wusste auch nicht genau, wie weit wir noch zu gehen hatten. Deshalb antwortete ich dem Führer, es ist besser, wenn wir diese Straße verlassen und uns schlafen legen. Morgen früh, wenn es Gott gefällt, werden wir dann in die Stadt gehen. Tatsächlich hatte ich auch eine Schar von Männern am Fuße eines Berges gesehen, hatte Angst, dass es Räuber seien und sagte mir, dass es besser wäre, uns zu verstecken. Meinen Gefährten aber quälte der Durst, und er war mit meinem Vorschlag nicht einverstanden. Ich aber verließ den Weg und wandte mich einem Baum zu, den man Umgilan nennt, Hexenmutter. Denn ich war müde und mich verließ die Kraft. Doch aus Furcht vor dem Führer tat ich, als hätte ich noch Kraft und Ausdauer. Mein Begleiter litt und hatte keine Kraft mehr. Ich stellte den Führer zwischen ihn und mich, steckte das Kleiderbündel unter mein Gewand und nahm die Lanze in die Hand. Mein Gefährte schlief und der Führer ebenfalls. Ich blieb wach, und immer, wenn der Führer sich regte, sprach ich ihn an, um ihm zu zeigen, dass ich nicht eingeschlafen war. So ging es bis zum Morgengrauen. Dann kehrten wir auf den Weg zurück und bemerkten Menschen, die gemeinsam zur Stadt unterwegs waren. Ich schickte den Führer, um Wasser zu holen, während mein Begleiter das Kleiderbündel an sich genommen hatte. Zwischen uns und der Stadt lagen viele Gräben und Senken. Der Führer brachte uns Wasser, und wir tranken davon. Es geschah alles zur Zeit der großen Hitze.
Wohin es Ibn Battuta in Oman im 14. Jahrhundert noch verschlägt, erfahren wir später in der Weltreise in HR2, der Tag. Eine der Sensationen auf einer Reise durch das Sultanat Oman ist der Besuch von Märkten, zum Beispiel eines Viehmarktes. Dort den traditionellen Handel zu beobachten, ist ein sehenswertes Spektakel, märchenhaft orientalisch und knallhartes Geschäft, wie Anne Almeling an einem Freitagmorgen zwischen Bergen und Palmenhainen in der uralten Oasenstadt Nisua beobachtet hat.
Kleine weiße Schafe, kräftige schwarze, geschorene Schafe mit dickem Fell. Die Tiere auf dem Viehmarkt in Nisua stammen aus allen Teilen des Sultanats. Männer in langen Gewändern und weißer Kopfbedeckung tragen Lämmer auf dem Arm, ziehen alte Böcke hinter sich her, immer im Kreis. Interessenten bilden eine Gasse, begutachten die Wiederkäuer, schätzen ihren Preis. Abdallah Said Asabari weiß, worauf es ankommt.
Am besten überprüft man die Schafe mit den bloßen Augen. Man muss ihnen auf die Zähne schauen. Es gibt bestimmte Kriterien für ein gutes Schaf. Ich mache das seit meiner Kindheit. Seitdem komme ich regelmäßig zum Markt, jede Woche.
Asabari züchtet Schafe auf seiner Farm. Die Tiere bietet er dann einem Makler an. Der führt sie auf dem Markt in Nisua vor, verkauft sie an den Meistbietenden. Zwischen 20 und 80 Rial kostet ein Schaf, also 40 bis 160 Euro.
Die Bergschafe sind die besten. Wir haben hier mehrere Sorten. Von den Beduinen die Bergschafe, aber auch Schafe aus Salalah. Viele Arten. Manche sind importiert, aber die besten Schafe kommen vom Jebel Achda. Sie haben ein gutes Gewicht und werden nicht so leicht krank. Sie sind stärker und größer. Das Fleisch schmeckt besser und sie geben auch mehr Milch.
Dicht an dicht drängen sich Käufer und Verkäufer bis in die erste Reihe. Morgens früh um 7 beginnt die Auktion. Auch an diesem Freitag im Februar, lange vor dem Mittagsgebet, wenn die Sonne noch erträglich ist. Der traditionelle Viehmarkt lockt nicht nur Omaner an. Auch zahlreiche Touristen beobachten das Spektakel.
Das ist wunderbar. Es ist wirklich, es ist märchenhaft, ein bisschen orientalisch. Also so ganz viele besondere Eindrücke. Jetzt gerade hier auf dem Viehmarkt, das ist toll, wie die hier in ihre Runde laufen. Eine Runde, ich sage jetzt mal eine Viertelstunde die Kühe, dann kommen eine Viertelstunde die Ziegen, dann kommen eine Viertelstunde die Schafe. Es ist wunderbar. Und die Leute zu sehen, wie die handeln und da vorne ist schon so eine Frau, die sagt immer ihrem Mann, wo er hingehen muss und das will ich haben und die verhandelt. Also es ist ganz, ganz schön. Also, aber ganz viele besondere Eindrücke.
Wenige Meter vom Viehmarkt entfernt geht es gemächlicher zu. Auf einem Markt kaufen die Omaner Zwiebeln, Tomaten, Auberginen. Touristen stöbern nach Silberschmuck und edlen Stoffen. Im Schatten eines Gebäudes hat ein Händler eine Matte ausgebreitet. Wer bei ihm vorbeischaut, bekommt eine winzige Tasse Kaffee, gewürzt mit Kardamom. Die Menschen in Nisua sind stolz auf ihre Tradition. Ein Grund dafür, warum Suleiman bin Mohammed bin Suleiman al-Suleiman eine besondere Initiative unterstützt. Voller Begeisterung führt der 30-jährige Geschäftsmann durch ein Gebäude in der Altstadt. Sein Ziel? Alte Gebäude renovieren, öffentlich zugänglich machen oder in Gästehäuser umwandeln.
Diese Häuser sind nicht nur historische Attraktionen. Sie haben auch viele Vorteile, zum Beispiel die Tatsache, dass sie im Sommer kalt und im Winter warm sind. Sie bringen auch die Familie zusammen, denn es handelt sich um kleine Häuser mit einfachen Räumen und einem Wohnzimmer in der Mitte. Anders als in den heutigen Gebäuden. Die sind sehr groß, so dass die Familienmitglieder fast nur über Mobiltelefone miteinander kommunizieren. Diese alten Häuser brachten die Familie zusammen, so dass die Kinder, die Erwachsenen und die Nachbarn sehr nahe beieinander waren.
Wenn es nach Suleiman al-Suleiman geht, sollen hier bald Touristen übernachten, wie früher die Familien, nur mit ein bisschen mehr Komfort.
Das ist ein echter omanischer Markt in Nisua und ein touristisches Highlight. Oman hat sich ja schon in den 90er Jahren für den Tourismus geöffnet. Anne Almeling, immer noch zugeschaltet aus dem ARD-Studio Kairo. Wie wichtig ist denn dieser Tourismus für die omanische Wirtschaft mittlerweile?
Also der Tourismus ist wichtig für Oman, macht allerdings noch wenige Prozent aus für die Staatseinnahmen. Einer der Gründe, warum der Tourismus noch viel wichtiger werden soll. Denn langfristig soll er dazu beitragen, das Land unabhängiger zu machen von den Einnahmen aus der Ölförderung. Die machen halt den etwa 3/4 der Staatseinnahmen aus. Und das muss sich ändern, weil die Ölreserven eben gar nicht ewig reichen können, weil die Ölpreise im Moment so niedrig sind, dass auch im omanischen Staatshaushalt ein großes Loch entstanden ist, weil man eben mit höheren Preisen kalkuliert hatte. Und das muss sich auch ändern, weil bei einer wachsenden Bevölkerung natürlich auch neue Jobs geschaffen werden müssen, also neue Wirtschaftszweige erschlossen werden müssen.
Und warum ist das so schwierig für den Oman, unabhängiger vom Öl und trotzdem wirtschaftlich stabil zu werden?
Es ist einfach viel einfacher, Öl zu produzieren und zu verkaufen, als wirklich funktionierende Wirtschaftszweige aufzubauen, die ja auch konkurrenzfähig sein müssen. Die Privatwirtschaft in Oman ist nicht sehr stark. Es gibt kaum Industrie, wenige private Unternehmen. Und mittlerweile ist auch das Bildungssystem eben gar nicht mehr wirklich zeitgemäß. Also die junge Generation zum Beispiel hat Schwierigkeiten, mit den wirklich sehr gut ausgebildeten Gastarbeitern, zum Beispiel aus Indien, mitzuhalten. Und viele Omaner hoffen jetzt auf die Reformen des neuen Sultans. Der ist seit Januar im Amt.
Das vertiefen wir gleich nochmal mit dem neuen Sultan, was da geht oder was vielleicht nicht. Bleiben wir noch einen kleinen Moment beim Tourismus. Oman wäre Gastland auf der internationalen Tourismusmesse ITB gewesen, die ist aber ausgefallen. Also Oman ist auf Werbetour für den Tourismus.
Ja, ganz klar. Aber eben, wie Sie schon angedeutet haben, schon seit einer ganzen Zeit. 2010 war ich das erste Mal in Oman. Und da wurde auch schon kräftig geworben für Reisen ins Sultanat. Aber trotzdem gilt Oman immer noch ein bisschen als Geheimtipp.
Wenn Sie jetzt gesagt haben, das Bildungssystem ist so nicht mehr zeitgemäß, was müsste denn da passieren? Weil wir haben ja eigentlich eben darüber gesprochen, dass die Frauen sehr gut gebildet sind, also dass da durchaus was in Bewegung gekommen ist.
Man darf nicht vergessen, dass es 1970 3 Grundschulen gab für Jungen. Das heißt, die Entwicklung ist rasant gegangen, wenn man sich heute das Land anschaut und was es alles zu bieten hat. Gleichzeitig sind aber die Lehrpläne beispielsweise nicht ganz so zeitgemäß angepasst worden. Stichwort Digitalisierung. Das kennen wir ja auch in Deutschland, dass da manchmal ja die Realität dem Wunsch ein wenig hinterherhinkt und dann eben mit starker Konkurrenz und günstigen Arbeitskräften aus Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch ist es natürlich schwierig für Omaner durchaus diese Konkurrenz auch dieser Konkurrenz standzuhalten. Das heißt, gerade in den digitalen Feldern, aber auch im kritischen Denken zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass man da noch einiges draufschaufeln müsste, um die Mehrheit der Omaner nach dem Schulabschluss wirklich konkurrenzfähig zu machen.
Aber der Tourismus steht ganz, ganz oben, soll retten. Im Moment ist Reisen nach Oman nicht möglich. Es liegt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vor. Die Flughäfen in Oman sind für den internationalen Flugverkehr geschlossen. Deswegen sind wir froh, dass unsere Korrespondentin Anne Almeling im Februar noch einmal dort war, sodass wir mit den Ohren und im Kopf mit ihren Berichten nach Oman reisen können. Gleich geht die Reise weiter. HR2, der Tag auf Weltreise in Oman. Noch einmal folgen wir Ibn Battuta. Nach einem mühsamen Fußmarsch im Osten Omans erreicht der muslimische Rechtsgelehrte und Autor aus Marokko wieder eine Stadt.
Endlich, aber nach großen Mühen, kamen wir in Kalhat an. Meine Sandalen waren mir zu eng geworden und wenig hat gefehlt und das Blut wäre unter meinen Zehennägeln hervorgequollen. Als wir am Stadttor angekommen waren, sagte der Torwächter, um unser Unglück vollzumachen: Du musst mit mir zum Stadtfürsten gehen, damit er von deinem Abenteuer hört und weiß, woher du kommst. Ich ging mit ihm und fand in ihm einen freundlichen und rechtschaffenen Mann. Er fragte mich nach meinen Verhältnissen und gab mir eine Unterkunft, so dass ich 6 Tage bei ihm blieb, während derer ich mich vor Schmerzen kaum aufrecht auf meinen Füßen halten konnte. Kalhat liegt an der Meeresküste. Die Stadt besitzt schöne Märkte und eine der hübschesten Moscheen. Sie ist sehr hoch, blickt aufs Meer und auf den Hafen und verdankt ihren Bau der frommen Bibi Miriam. Das Wort Bibi bedeutet bei diesen Leuten so viel wie freigeborene Dame. Ich habe in Kalhat einen Fisch gegessen, wie ich ihn in keinem anderen Lande gekostet habe. Ich zog ihn jedem Fleisch vor, und er war meine einzige Nahrung. Die Einheimischen rösten ihn auf Baumblättern, legen ihn auf Reis und essen ihn so. Den Reis beziehen sie aus Indien. Es ist ein Volk von Kaufleuten, deren ganze Existenz davon abhängt, was ihnen über den Indischen Ozean gebracht wird. Jedes Schiff, das bei ihnen anlegt, wird mit großer Freude begrüßt. Obwohl sie Araber sind, sprechen sie kein gutes Arabisch. Sie haben es sich angewöhnt, jedem Satz, den sie sprechen, das Wörtchen nicht anzuhängen. Sie sagen zum Beispiel, du isst, nicht? Du läufst, nicht? Du machst dies so, nicht?
Die Reisen des Ibn Battuta gingen weit über Oman hinaus. Seine Berichte sind übersetzt und herausgegeben von Horst-Jürgen Grün. HR2 der Tag auf Weltreise heute in Oman. Oman ist eine absolute Monarchie. 5 Jahrzehnte herrschte Sultan Qaboos und modernisierte das Land. Nach seinem Tod im Januar ist sein 65-jähriger Cousin Sultan Haitham an seine Stelle getreten. Viele hoffen nun auf Reformen in der Wirtschaft und im Bildungssystem.
Haitham bin Tariq al-Said steht vor einer Mammutaufgabe. Der Sultan von Oman will sein Land für die Zukunft wappnen und das bedeutet, er muss sparen, streichen, reformieren. Jahrzehntelang hat das Sultanat von den Einnahmen aus der Erdölförderung profitiert, doch die reichen schon längst nicht mehr für einen ausgeglichenen Haushalt, sagt der Wirtschaftsexperte Murtada Hassan Ali.
Unser Staatsapparat ist sehr groß. Das ist eins der größten Probleme. Zwischen 70% und 75% unserer gesamten Öleinnahmen, unserer größten Einnahmequelle, gehen in die Gehälter für die Beamten. Was übrig bleibt, ist sehr wenig. Deshalb haben wir ein riesiges Defizit in unserem Staatshaushalt und das wächst. Wir müssen also wirklich aufpassen.
Keine einfache Aufgabe für Sultan Haitham, zumal in Zeiten von Corona. Denn die Pandemie schwächt die omanische Wirtschaft zusätzlich. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung. Jedes Jahr drängen Zehntausende Universitätsabsolventen auf den Arbeitsmarkt. Ein Grund dafür, dass Sultan Haitham mehrere tausend Beamte in eine Art Vorruhestand schicken und die Privatwirtschaft stärken will.
Wir wollen so viele junge Menschen wie möglich in den Arbeitsmarkt aufnehmen, damit sie auf eigenen Füßen stehen.
In einem weiteren Schritt sollen tausende ausländische Gastarbeiter, die im Regierungsbereich arbeiten, von Omanern ersetzt werden. Etwa 2 der insgesamt 5 Millionen Einwohner des Sultanats stammen aus dem Ausland, vor allem aus Indien, Pakistan und Bangladesch. Sie arbeiten aber nicht nur in der Verwaltung oder im Finanzwesen, sondern auch in Hotels, in der Gastronomie und auf dem Bau. In Bereichen also, die vielen Omanern unattraktiv erscheinen.
Wir brauchen Leute mit handwerklichen Fähigkeiten. Manche Eltern verbieten ihrem Kind aber, als Kellnerin oder als Koch in einem Hotel zu arbeiten. Oder als Klempner oder Monteur. Sie sehen ihre Kinder lieber im Militär oder in der Verwaltung. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Regierung, um das Bildungssystem zu reformieren und den jungen Leuten klarzumachen, hier gibt es gute Jobchancen.
Sagt Haji Al-Belushi. Er leitet das National College of Automotive Technology und hofft, dass es künftig nicht nur omanische Beamte und Manager, sondern vor allem auch omanische Kfz-Mechaniker, Bäcker oder Krankenpfleger geben wird. Auch Wirtschaftsexperte Murtada Hassan Ali ist davon überzeugt, dass eine Reform des Bildungssystems nötig ist und dass Sultan Haitham der Richtige dafür ist.
Er ist ein sehr stiller, scharfsinniger Mann. Er hört mehr zu, als dass er redet. Und das ist nur eine seiner vielen guten Eigenschaften.
Hoffnung werden gesetzt auf Sultan Haitham. Anne Almeling im Studio Kairo. Wie lange üben Sie eigentlich für die richtigen Aussprachen dieser wahnsinnigen Namen?
Schon lange und immer wieder.
Das heißt, Sie haben nicht die Sprache an sich drauf. Können Sie, sprechen Sie Arabisch oder müssen Sie da immer wieder neu einsteigen?
Nee, ich lerne seit 10 oder 12 Jahren Arabisch und es ist noch ein weiter Weg, kann ich trotzdem sagen.
Diesen weiten Weg hat auch Sultan Haitham jetzt vor sich. Er ist der Neue. Blicken wir noch einmal in die Vergangenheit, in die Zeit vor der Amtszeit, um auf diese Hoffnungen zu schauen, die jetzt eben auf ihn gesetzt werden. Der letzte Sultan ist 1970 ins Amt gekommen, Sultan Qaboos. Wie sah Oman damals aus?
Also damals gehörte das Sultanat zu den rückständigsten Ländern der arabischen Welt. Und das bedeutet, also das kann man sich kaum vorstellen. Es gab nur ein paar Kilometer asphaltierte Straßen, vielleicht 2, 3 Schulen, aber eben auch nur für Jungen, keine Krankenhäuser, kein Stromnetz, nichts. Ein Omaner, der ist jetzt so um die 50 Jahre alt, der hat mir erzählt, dass er und seine Geschwister auf der Farm seines Vaters gearbeitet haben, als sie Kinder waren. Und da mussten sie jeden Morgen hinlaufen und weil sie keine Schuhe hatten, und das ist nur ein Beispiel von vielen, mussten sie sich erstmal welche aus Palmenblättern basteln.
Wahnsinn. Jetzt haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wie das Bildungssystem sich verändert hat. Was heißt es denn noch, wenn davon gesprochen wird, dass Kabus eben einfach modernisiert hat, das Land nach vorne gebracht hat? Was ist noch passiert?
Also das Land hat jetzt ein Straßennetz, das sich wirklich durch das gesamte Land zieht, bis in den letzten Winkel. Das gleiche gilt für das Stromnetz. Es gibt ungezählte Schulen, Fachhochschulen, Universitäten. Es gibt ein Gesundheitssystem und eben auch viele Förderprogramme für gerade junge Menschen. Es hat sich rasant entwickelt, das Land. Aber gerade die ältere Generation, die sagt, die jungen Leute, die bekommen jetzt heute so gut wie alles umsonst. Die müssen sich überhaupt nicht mehr anstrengen. Und das ist meiner Meinung nach auch wirklich ein Problem.
Es ist ja aber so, dass Sultan Qaboos fast 5 Jahrzehnte an der Macht war, als Landesvater eine große Ehre auch in der Bevölkerung genoss und genießt. Lange wurde getrauert. Welche Chance hat denn überhaupt sein Cousin Sultan Haitham, jetzt neue Akzente zu setzen, auch diese Akzeptanz überhaupt zu erreichen?
Die Akzeptanz zu erreichen, da hat er, glaube ich, schon einen großen Schritt geschafft, dadurch, dass er bereits vorher Kulturminister war und eben als jemand gilt, der gut zuhört, der sich tatsächlich interessiert für nicht nur das Land, sondern eben vor allem auch die Leute. Das heißt, da hat er ein bisschen Vorschusslorbeeren schon sammeln können in den vergangenen Jahren, in denen er an der Regierung war. Er muss aber natürlich jetzt auch neue Akzente setzen, wenn er sein Land in die Zukunft führen will. Also die Wirtschaft auf eine breitere Basis stellen, darüber haben wir ja schon gesprochen, das Bildungssystem reformieren, aber eben auch die Korruption bekämpfen. Und da hat er meines Erachtens nach schon einige richtige Schritte getan. Er hat zum Beispiel das Personal in seinen Palästen, die hat er von seinem Vorgänger übernommen, also dieses Personal hat er deutlich reduziert. Und damit sozusagen auch schon eine Art Zeitalter des Sparens eingeläutet und ist da mit Beispiel vorangegangen.
Aber wir haben auch schon gehört, dass es jetzt auch darum geht, den Omanern Arbeit zu besorgen, die in Arbeit zu bringen und dass im Moment stark auf Gastarbeiter gesetzt wird. 2 von den 5 Millionen Einwohnern sind Gastarbeiter, haben dann Veränderungen überhaupt eine Chance? So schnell geht das sicher nicht.
Ja, das ist ein bisschen auch immer die Frage, wie sehr werden die Gastarbeiter denn nicht auch gebraucht, um eben die Expertise aufrecht zu erhalten. Die meisten kommen ja aus dem indischen Subkontinent. Es gibt aber auch einige Europäer, die in Oman arbeiten. Und so schnell alle Omaner so weit auszubilden, dass sie jede Arbeit verrichten können, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Zumal viele Gastarbeiter ja auch darauf angewiesen sind, auf Jobs im Sultanat. Allerdings sind sie mit weit weniger Rechten ausgestattet als die Einheimischen und werden teilweise auch nicht gut behandelt. Das heißt, manchmal geht sie loswerden dann doch relativ schnell.
Jetzt hat Oman in dieser Region auch eine Vermittlerrolle eingenommen oder nimmt sie noch ein. Der frühere Sultan hat das Land aus militärischen Konflikten herausgehalten, versucht da immer wieder auch auf dieser Vermittlerrolle hat versucht darauf zu pochen und damit auch zu arbeiten. Wird das Haitham fortsetzen können?
Das hat er auf jeden Fall angekündigt und das klingt für meine Begriffe auch sehr glaubwürdig. Oman ist sehr stolz auf diese traditionelle Rolle des Vermittlers oder auch Facilitators, wie man ja neudeutsch sagt, also Gelegenheit geben für Menschen miteinander zu sprechen, eben ob sie aus dem Iran kommen, der ja in vielen anderen arabischen Ländern immer als Problem betrachtet wird, oder aus den USA oder aus verschiedensten europäischen Ländern. Das heißt, Oman hat immer wieder eine Rolle gespielt als Vermittler, als jemand, der die verschiedenen Interessen unter einen Hut bündelt oder auch ja Möglichkeiten schafft, diskret miteinander zu sprechen. Und das will Sultan Haitham fortführen. Das ist auch ein bisschen Stabilitätsgarant eigentlich für Oman, denn mit weniger Öl als die Nachbarländer braucht es gewissermaßen auch eine Existenzberechtigung und hat sich so sozusagen einen unique selling point, wenn man so sagen will, geschaffen. Also eine Besonderheit, ohne die viele Länder in der Nachbarschaft, aber auch auf der Welt nicht auskommen wollen.
Jetzt hat aber Sultan Haitham eben auch mit dieser Corona-Pandemie zu kämpfen. Das klang ja auch eben schon an. Was bedeutet denn die und diese aktuelle Situation, die da dranhängt, für die Bevölkerung und natürlich auch für den Tourismus?
Ja, das bedeutet vor allem, dass die Bevölkerung den Gürtel weitaus enger schnallen muss als erhofft, beziehungsweise könnte auch bedeuten, dass es Sultan Haitham und seinen Reformbestrebungen vielleicht sogar ein wenig in die Hände spielt. Denn es ist offensichtlich, dass nicht nur Oman, sondern viele, viele andere Länder auf der Welt jetzt sparen müssen, beziehungsweise nicht so weitermachen können wie bisher bei Ausgaben, die kompensieren sollen für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen die Länder jetzt stecken. Und das betrifft eben auch Oman. Das heißt, es könnte sein, dass die Corona-Krise dazu beiträgt, den Staatshaushalt dauerhaft ein wenig zu verringern. Und gleichzeitig wird im Moment versucht, solange eben keine internationalen Touristen in den Oman einreisen können, dass der einheimische Tourismus gefördert wird. Man will also verstärkt Omaner dazu bewegen, ihr eigenes Land zu entdecken.
Das ist natürlich auch ein interessanter Nebeneffekt, so ähnlich wie bei uns. Viele bleiben in Deutschland. Jetzt ist aber das Land ja irgendwann wieder zu bereisen, dieses Land zwischen arabischer Tradition und Weltoffenheit mit dem Zauber zwischen Orient und Okzident. Was sollte man denn beim Reisen beachten, wenn man dort unterwegs ist?
Also ich finde einen Tipp ganz wichtig, und zwar immer einen Schal mitnehmen. Es sind zwar unglaublich hohe Temperaturen in Oman, auch im Winter sind es oft 27, 30 Grad. Aber weil es so viele Klimaanlagen gibt, brauche ich eigentlich immer einen Schal dabei. Und für Frauen ist es außerdem praktisch, wenn man eine Moschee betreten will. Dann kann man sich den Schal eben auch als Kopftuch umbinden. Angemessene Kleidung ist überhaupt keine schlechte Idee, wie ich finde. Die Omaner sind zwar sehr tolerant, also auch wenn man in Spaghetti-Trägern rumläuft als Frau, wird nichts gesagt, aber es ist eigentlich nicht landesüblich. Und ansonsten würde ich immer empfehlen, genug Wasser und Datteln mitzunehmen für ein Picknick zwischendurch, weil es überall tolle Aussichten gibt und Gott sei Dank eben nicht überall die Möglichkeit, auch etwas zu kaufen. Und da haben sich Datteln eigentlich seit Jahrhunderten bewährt, kann man nur sagen. Das funktioniert immer gut. Und vielleicht ein Mitbringsel aus Deutschland, denn es kommt immer wieder zu spontanen Einladungen von Omanern, die sich dann darüber auch freuen.
Jetzt ist es dort ja ungefähr 45 Grad, also ohnehin nicht die ideale Reisezeit. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Was hoffen Sie, was glauben Sie, wann könnte man vielleicht wieder dorthin reisen?
Also noch sind die Flughäfen für den internationalen Flugverkehr geschlossen. In diesen Tagen sollen die Omaner zumindest aber wieder in einige Länder ausreisen dürfen, sofern sie sich danach dann in Quarantäne begeben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wieder so richtig losgeht im November, weil am 18. November feiern die Omaner Nationalfeiertag und den 50. Jahrestag der sogenannten Renaissance, also der Machtübernahme von Sultan Qaboos, womit dann eben die neue Zeit begann in Oman. Der ist ja im Januar gestorben, aber wie ich die Omaner kenne, wollen sie für diesen 50. Jahrestag dann auch wieder ausländische Gäste einladen.
Dann könnte es also wieder klappen. Anne Almeling, unsere Frau für Oman, seit 2010 immer wieder dort gewesen, hat eine Zeit in diesem Land auf der arabischen Halbinsel gelebt und ist zuletzt im Februar bereist. Vielen, vielen Dank für die tollen Berichte, Anne Almeling, ins ARD-Studio Kairo und für diese omanische Stunde. Das war der Tag auf Weltreise in Oman. Morgen reisen wir weiter nach Südafrika. Wenn Sie sich noch ein wenig zwischen Orient und Okzident aufhalten wollen, selbst dorthin reisen geht ja im Moment leider noch nicht wieder, hören Sie die Sendung einfach nochmal auf hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.